Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die Mordsspiele sind vorüber, die Gewinner gekürt, alle Fragen beantwortet. Oder sind noch welche übrig geblieben zum Thema 17. Deutsches Fernsehkrimi-Festival? Das ermitteln wir heute mit unserem Gast Katrin Ehrlich, der Festivalleiterin. Guten Abend, Katrin. Wie schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist, statt dich nach den Anstrengungen der letzten Zeit endlich mal auszuruhen. Am letzten Freitag ist das Festival zu Ende gegangen, eine besondere Ausgabe diesmal, denn es fand nicht im Kino mit Publikum, sondern online statt. Umfassende Frage, Katrin, wie war's? Muss aber jetzt noch nicht gleich beantworten, denn ich muss noch was ganz Wichtiges sagen. Für die Kinofans nämlich. Der Gewinnerfilm Sörensen hat Angst läuft am 26. Juni im Caligari. Zu Gast ist dann Sörensen selbst, nämlich der Regisseur und Hauptdarsteller Bjarne Mädel. Ist das nicht schön, Katrin?
Ja, das ist für uns natürlich als Festival ganz besonders schön, weil wir zwar eine wirklich, glaube ich, ganz gelungene digitale Ausrichtung unseres Festivals gestemmt haben, aber die Vorstellung, dass wir jetzt tatsächlich nochmal ins Kino dürfen und tatsächlich diesen wunderbaren Film gemeinsam mit Publikum und vor allen Dingen mit dem tollen Filmgast Bjarne Mädel anschauen dürfen und können und darüber diskutieren mit Abstand und Masken und getestet, das ist natürlich für uns alle, auch für das Team, was auch nochmal anreisen wird, eine gelungene Krönung des Festivals.
Ein wirkliches Geschenk. Habt ihr schon eine Resonanz, wie das Online-Festival angenommen wurde? Die Reichweite ist ja diesmal sehr viel größer gewesen.
Wir sind sehr zufrieden. Wir haben noch nicht die Zahlen der Website, aber wir haben die Zahlen bei den Social-Media-Kanälen und die sind wirklich außerordentlich. So viel hatten wir noch nie und wir sind im Ganzen wirklich sehr zufrieden, weil man erreicht natürlich mit so einer Online-Variante eines Festivals sogar meist mehr Publikum, als wenn man ins Kino geht. Dennoch vermisse ich natürlich die echten Begegnungen und da können die Klickzahlen sagen, was sie wollen.
Ja, auf jeden Fall, aber das haben wir ja schon jetzt oft genug beklagt. Die Frage ist, hat es neue Erfahrungen gegeben, die auch ganz interessant sind?
Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel bei dem Drehbuch Nachwuchspreis haben wir die Lesungen aufgezeichnet und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil wir eine szenische Lesung daraus gemacht haben mit dem Schauspieler Florian Bartholomä. Und wir werden das wahrscheinlich tatsächlich weiter aufrechterhalten, weil auch gerade für die jungen Autorinnen ist es natürlich viel schöner, wenn sie sozusagen online fest sind und sie können damit natürlich auch weiter für sich arbeiten oder werden natürlich auch dadurch bekannter, als wenn sie nur, in Anführungsstrichen, nur eine Lesung im Caligari abhalten.
Dieser Drehbuchwettbewerb, das war wirklich ein toller Einfall. Nämlich, dass die Szenen der eingereichten Drehbücher von dem Krimi-Guckern wohlbekannten Schauspieler Florian Bartholomä gelesen bzw. gespielt worden sind. Vorgegeben war das Thema Vielfalt und wie Florian Bartholomä das präsentiert, das muss man gesehen haben. So fabelhaft ist das. Wie lang stehen diese Videos noch auf eurer Website?
Also wir haben vor, das jetzt noch eine ganze Weile, ich habe jetzt noch kein genaues Datum, aber die nächsten Monate auf jeden Fall, weil sonst ist auf unserer Seite ja nichts los bis zum nächsten Festival. Und solange es noch abgerufen wird, werden wir die natürlich gerne zur Verfügung gestellt halten.
Ich gestehe, ich habe die, glaube ich, 5 bis 7 Mal angeguckt. Ach, wie schön. So begeistert bin ich gewesen. Willst du noch was erzählen über neue Erfahrungen? Also die Vorarbeiten, ihr habt ja vermutlich alle einen Schock bekommen, als es hieß, also doch nicht Präsenz, sondern online. Du als Leiterin hast natürlich den größten Schock von allen bekommen und dann hast du das bewältigt. Aber was war da? Erzähl mir noch ein bisschen. Also in welche Richtung sind deine Gedanken gegangen?
Also ich muss sagen, dass ich natürlich selbst so gut wie keine Erfahrung hatte. Ich hatte letztes Jahr ein Festival in Baden-Baden, wo wir auch schon eine digitale Variante ausrichten mussten. Und ich habe aber in meinem Team einfach 3 Leute, die da Erfahrung haben. Das habe ich natürlich genutzt und wir haben viel gelernt, das ganze gesamte Team. Wir haben neue Formate gemeinsam entwickelt. Wir haben uns überlegt, was wir machen können, was interessant sein kann online für das Publikum und haben zum Beispiel auch festgestellt, bei den Filmgesprächen, die normalerweise ja in der Filmbühne Caligari live stattfinden, Knut Elstermann moderiert die meistens mit 3 bis 5 Filmgästen und er selbst, der Moderator, sagte, diese Zweiergespräche waren für ihn fast intensiver und auch informativer, weil die Konzentration größer ist und auch diese Filmgespräche werden auch noch eine ganze Weile, glaube ich, spannend sein, sie anzugucken, gerade wenn man den Film in der Mediathek vorher gesehen haben will, hat.
Werdet ihr das auch beibehalten im nächsten Jahr?
Das überlegen wir noch, weil da finde ich natürlich auch nach wie vor wieder diese echten Begegnungen und das Gespräch im Kino, auch mit dem Publikum, natürlich trotzdem auch nach wie vor reizvoller.
Ja, vielleicht noch vielleicht beides. Nebenbei, beides. Genau. Das eine tun und das andere
genau.
Nicht lassen. Aber gehen wir mal zurück zur Bilanz. Worauf musstet ihr verzichten? Was hat vor allem gefehlt? Natürlich das Publikum und die Feierei.
Und ich finde auch, also der Grundgedanke des Festivals ist ja, dass man gemeinsam schaut und eben von nicht mehr alleine vor seinem Fernseher sitzt auf dem Sofa, sondern gemeinsam Fernsehen erlebt. Und das ist natürlich dieses Jahr wieder weggefallen. Jeder hat für sich wieder geguckt, ob auf dem Sofa oder auf seinem Handy, das weiß ich nicht. Und das hat mir einfach schon gefehlt. Und das ist ja auch der Grundgedanke des Festivals. Trotz allem, dadurch, dass man sich ja auch online austauschen kann, hat das wieder auch eine schöne Erfahrung.
Der Krimi gilt ja gemeinhin als der moderne Gesellschaftsroman. Welche Art Filme waren im Wettbewerb? Welche gesellschaftlichen Phänomene wurden diesmal behandelt?
Es waren dieses Jahr, also in den Jahren zuvor war es oft so, dass man so auf einmal 5 Filme mit Kindesmissbrauch hatte oder so. Und in diesem Jahr sind wirklich alle 10 Filme verschieden. Es geht zum Beispiel um einen Amoklauf einer jungen Frau. Es geht um eine Mafia-Geschichte, die ich so noch nicht erzählt bekommen habe. Es geht um Wirtschaftskriminalität, es geht auch um Kindesmissbrauch. Es scheint ein Thema zu sein, was irgendwie in unserer Gesellschaft leider sehr präsent ist. Also wirklich weit gestreut und auch die Art des Erzählens sehr unterschiedlich. Auch die Formate sind Tatorte, Polizeirufe, aber auch Einzelstücke dabei. Also wirklich sehr, sehr gemischt. Auch was Frauen- und Männerrollen betrifft.
Wir haben schon den Drehbuchwettbewerb erwähnt. Mit welchen Themen genau hat sich der Drehbuchnachwuchs beschäftigt? Könntest du das mal kurz sagen?
Also das, wir haben ja das...
Weil ja Diversität das genau, aktuelle Thema ist. Ja?
Was schön war, ist, dass diese Diversität sozusagen Nebensache war. Also sie war selbstverständlich, gerade bei dem ausgezeichneten Stück Lola, ging es natürlich um den Krimi und um die Aufklärung, aber trotzdem war die Protagonistin eine Frau, die zweigeschlechtliche Frau. Und ich fand gerade bei dem Buch es so gut, diese Selbstverständlichkeit und dass man nicht erklären musste, warum jemand queer oder schwul oder lesbisch ist, sondern dass das genauso erzählt wird wie jede andere Krimi-Geschichte, aber eben das zum Thema hat.
Diversität ist ja eins der aktuellen Themen in dieser Zeit. Was heißt das denn für die Zukunft? Müssen demnächst immer Jurys auf Diversität überprüft werden? Und gilt das auch für die künftige Filmauswahl?
Für mich persönlich und für uns auch als Team des Festivals auf jeden Fall. Also es soll nicht zwanghaft sein, aber genauso wie wir darauf achten, dass Frauen Regie führen und auch, dass die Frauenrollen in den Filmen sich endlich verändern, möchten wir auch ganz besonders darauf achten, dass wir divers besetzen, gerne auch jung. Also nicht, weil ich ältere Menschen verurteile, sondern ich finde das auch wichtig, die junge Generation zu hören. Das ist kein Muss, aber für uns ist es schon was uns sehr, sehr, sehr wichtig ist.
Die Tatortmelodie ist ein allseits bekannter Ohrwurm, 1000 und wie viel Mal gehört. Deswegen hören Sie ihn an dieser Stelle nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Stattdessen einen anderen Titel von Klaus Doldinger, der eher ein Kontrastprogramm ist. Ataraxia, das bedeutet Seelenruhe. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns ist die Leiterin des Krimi-Festivals, Katrin Ehrlich. Katrin, es war dein 8. Festival. Welche Entwicklungen konntest du beobachten in diesen Jahren? Kannst du da mal grobe Stränge sagen?
Ich fange mal hinten an und zwar beim Ehrenpreis. Wir haben, die Idee kam nicht von mir, leider. Die, gut, die Ideen kommen oft aus einem Team, dass wir einen Ehrenpreis vergeben. Und das ist für mich ein Preis, der zum einen wirklich eine wichtige Auszeichnung ist im Krimi-Bereich, zum anderen natürlich auch für unsere Öffentlichkeitsarbeit und für unsere Wahrnehmung einfach ein genialer Einfall war. Denn seitdem bekommen wir einfach noch bessere und mehr Presse, ganz banal. Und ich mag aber auch diesen ersten Abend, normalerweise ist das der Eröffnungsabend, wo wir den Preis vergeben. Und in diesem Jahr haben wir den ja in Oyen-Mur vergeben und das war einfach eine sehr liebevolle und sehr achtungsvolle Preisübergabe und auch die Laudatio von Charlie Hübner und Anneke Kim Sanau haben irgendwie so gespiegelt, was für ein guter Regisseur er ist. Dann merke ich, dass dieses Festival einfach so in der Branche immer mehr ankommt. Und das liegt nicht nur an den 1000 Litern Wein, obwohl ich auf den tatsächlich als Preis sehr oft angesprochen werde, so bei der Berlinale oder beim Münchner Filmfest und alle sind ein bisschen neidisch auf diesen Preis. Aber es geht auch, ich hoffe und ich glaube, dass wir einfach dadurch, dass wir diese Qualität oder dafür, dass bei uns das Wichtigste eine hohe Qualität ist, dass wir deswegen ein ziemlich gutes Standing in der Festivalbranche haben. Und das hoffe ich auch, dass wir das weiterhin behalten.
Sag mal ehrlich, Hand aufs Herz, kannst du Mord und Totschlag noch etwas abgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Manchmal, zum Beispiel, wenn ich die Wettbewerbsfilme gesichtet habe, dann gucke ich dann doch mal ein paar Tage keine Krimis mehr, weil dann möchte ich mal wieder einen ganz normalen Film sehen oder auch mal eine Serie. Aber eigentlich bin ich wirklich gut belastbar und ich mag Krimis. Und ich finde allerdings, dass es zu viele gibt und dass es zu viele schlechte gibt.
Ja, genau. In der Pandemie hatte man ja viel Zeit, viel fernzusehen und auch viele Krimis zu sehen. Und ich habe den Eindruck, sehr stark den Eindruck, dass die Krimis insgesamt immer dürftiger werden, jetzt mal so gesamt angesehen. Wie beurteilst du das Niveau? Also geht es dir auch so, wenn du Krimis anguckst im Fernsehen? Und wie beurteilst du die Qualität der eingereichten Filme?
Es gibt inzwischen Krimis, die ich gar nicht zu Ende gucke und das finde ich schon ein schlechtes Zeichen. Also ich denke mir, mehr Qualität als Quantität wäre einfach die bessere Entscheidung. Und ich glaube auch, die Sender tun sich keinen Gefallen, wenn sie wirklich jede Geschichte in einen Krimi packen und aus jedem Land, aus jeder Region mit jedem Team nochmal wieder Krimi erzählen, sondern dass sie, glaube ich, sich doch nochmal auch auf Einzelstücke konzentrieren sollten, weil man wird müde und das wird inflationär. Und das sage ich als Krimi-Festivalleiterin, weil es gibt einfach zu viel.
Du hast von dem Qualitätsanspruch gesprochen, den ihr habt im Festival. Kannst du den mal erläutern? Was macht für dich denn den guten Krimi aus?
Das Erste ist natürlich das Drehbuch. Also das ist die Dialoge müssen stimmen, der Krimi-Plot muss stimmen. Am besten wäre es, wenn er mich auch überrascht. Dadurch, dass ich so viel gucke, ist das natürlich nicht so einfach. Die gute Schauspieler und Schauspielerinnen, einfach Geschichten, die einen bewegen und die spannend sind und wie gesagt am liebsten mich auch überraschend, gerade bei der sozusagen Krimi-Wendung. Und ich achte auch natürlich immer mehr auf die Diversität. Ich achte immer mehr auf die Frauenfiguren. Ich achte aber auch immer mehr auf die Gewerke, die wie Kamera, Licht, Kostüm, weil ich finde, man darf nie vergessen, dass so ein so eine Kriminalproduktion ja auch ein Teamwork ist und dass da ein großes Team dahinter steht. Und auch das versuche ich zu beachten.
Gibt es noch Tabuthemen? Früher durfte es keine Morde an Kindern geben, heute gibt es die zuhauf. Du hast es schon erwähnt, Kindesentführung, Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, um nur mal dieses Thema zu nennen. Was bedeutet das für eure Auswahl?
Ich persönlich lehne zum Beispiel Gewaltszenen, die sinnlos sind oder die mir nichts erzählen, wirklich ab. Ich mag Filme nicht, wo mir Gewalt gezeigt wird, nur um Gewalt zu zeigen. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren schon so eine Art Verrohung stattgefunden hat und dass es eigentlich so gut wie kein Tabu mehr gibt. Obwohl es ja 2015 ganz klare Regeln gibt, was Kinder noch sehen dürfen oder Jugendliche noch sehen dürfen. Mir persönlich geht es manchmal zu weit, ohne dass es mir mehr erzählt oder dass es irgendeinen Sinn bringt.
Im Wettbewerb lief auch ein Film von Lars Becker, Autor und Regisseur des Guten Bullen mit Armin Rohde. Diversität ist in seinen Filmen schon lange selbstverständlich. Alltägliche Vielfalt, die er in vielen Jahren Hamburg-St. Pauli schon erlebt hat. In seinen Filmen, vor allem der Nachtschicht, ist das aufs Schönste zu besichtigen. Gleich erzählt uns Lars Becker einiges über seinen Guten Bullen, die Geschichten, die er erzählen will und zu seiner Liebe zum französischen Film Noir, gleich nach einem musikalischen Intermezzo, Harlem Nocturne. Lars Becker, Der gute Bulle, 2017, war, glaube ich, die erste Folge. Nach mehr als einem Dutzend Nachtschichten ungefähr hast du dieses Format entwickelt. Wolltest du etwas Neues probieren?
Die Idee war vor allen Dingen mit Armin Rohde und für Armin Rohde noch ein anderes Format zu entwickeln, was irgendwie abweicht oder was sich irgendwie ein bisschen emanzipiert von seiner Rolle, die er als Eriksen in der Nachtschicht spielt. Und deswegen haben wir dann zusammen darüber nachgedacht und haben dann gedacht, okay, es könnte irgendwie ein bisschen abgründigerer Polizist sein, der auch in einem Alter ist, wo er eigentlich kurz vor Todesschluss oder sagen wir mal vor Pension oder wie auch immer ist und der ein gravierendes Alkoholproblem hat. Und das war eigentlich so ein bisschen so die Grundidee, dass man auf dieser Basis nochmal eine etwas düsterere, während die Nachtschicht ja irgendwie eher funny ist und so ein Konfettiregen eines Soziotops darstellt, das ist ja bei dem Guten Bullen irgendwie eher eine Dramakrimi, wie auch immer.
Arbeitest du so gern mit Armin Rohde zusammen, dass du eine neue Serie mit ihm entwickeln wolltest?
Ja, unbedingt. Also ich habe ja mit Armin, er hat mich selber vor kurzem darüber aufgeklärt, dass ich nicht nur der Regisseur bin, mit dem er die meisten Filme gemacht hat, sondern dass es wahrscheinlich umgekehrt genauso ist. Es ist in der Tat so. Es gibt noch ein paar andere Schauspieler, mit denen ich auch konstant und sehr viel gedreht habe, aber mit niemandem so häufig wie mit Armin. Also da ist er die absolut top, sag ich mal. Von daher, aber es ist halt natürlich auch über die Jahre ein unglaubliches Vertrauen da in der Arbeit, in der gemeinsamen Arbeit. Und ich sage jetzt mal unabhängig davon, dass ich mit ihm selber super gerne drehe und auch in Zukunft weiter drehen werde, ist er aus meiner Sicht auch ein herausragender Schauspieler in Deutschland. Also es ist für mich eigentlich der kongeniale Nachfolger für oder von Götz George. Wenn man in Deutschland ein Star-System hätte wie in Frankreich, dann wäre Armin Rohde sicherlich nochmal eine andere Marke. Also dann würde er mit Sicherheit viel häufiger auch gefragt sein, ja, also was im Vergleich jetzt nochmal zu Frankreich, wo in Frankreich Schauspieler tatsächlich auch gefordert sind, auch politisch-gesellschaftlich Stellung zu beziehen, im Kontext von Presse, von Journalismus und auch im Zusammenhang von Filmen, die sie rausbringen.
Was verbindet dich denn mit Armin Rohde? Hast du auch persönlich mit ihm Kontakt über die Jahre?
Wir haben konstant Kontakt, also auch wenn wir nicht drehen, was ja dann irgendwie, also wir drehen ja mit Sicherheit einmal im Jahr zusammen, Er ist auch dieselbe Generation und hat natürlich auch da von daher, sagen wir mal, auch eine ähnliche, nee, sagen wir anders. Er hat eine zugleich ähnliche, wie aber auch komplett andere Biografie. Ne? Aber wenn man so ein bisschen aus derselben Generation kommt und auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann denke ich mal, dann teilt man natürlich auch viel. Also auch gesellschaftlich, politisch. Das ist ganz klar, weil er war in End-60ern, 70er war er halt ein Freak. Und von daher wissen wir dann, worüber wir reden.
Der gute Bulle. Im letzten Jahr war schon ein Film von dir zu sehen. Und zwar in einer Schulvorstellung. Das Jahr konntest du leider nicht kommen. Wie ist das, wenn du da gewesen wärst? Wie wären die Erwartungen gewesen? Oder hast du Erfahrungen schon, was Jugendliche sagen zu deinen Filmen? Und was möchtest du denen gerne vermitteln? Nehmen wir mal als Beispiel den guten Bullen.
Wichtig ist mir am guten Bullen eigentlich zuallererst, das hoffe ich auch, dass das rüberkommt, dass es halt eine sehr menschliche Figur ist, der auch ein Anliegen hat, der versucht irgendwie in seiner eigenen Existenzkrise, und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Moment, das zu vermitteln, auch jugendlichen Zuschauern zu vermitteln, dass Menschen, die in ihrer eigenen Existenzkrise stecken, welche Wege es daraus gibt, welche Wege es gibt, trotzdem auch noch solidarisch zu sein, welche Wege es gibt, trotzdem noch engagiert zu sein für andere Themen, für andere Menschen. So. Das heißt also, und ich hab einen hohen Respekt, und das ist eigentlich das, was mein größtes Interesse ist. Das ist anders als bei der Figur Erichsen von der Nachtschicht. Hier geht es schon darum zu gucken, welches Engagement hat dieser Bulle gegenüber Dritten, auch bei dem neuest gedrehten, wo er sich einfach auch einer Drogenkurierin annimmt. Und ich glaube, das ist eigentlich so mein größtes Interesse, das zu vermitteln. Und ich habe einen hohen Respekt vor Polizisten, die, wenn man dann recherchiert und erlebt, dann das Image der Polizei, was mächtig am Bröckeln ist, jetzt in München, jetzt gerade wieder, wo 13 Polizisten jetzt verhaftet wurden, glaube ich, die in Drogengeschichten, München, die in Drogengeschichten beteiligt waren, weil ein Dealer ausgepackt hat, als Beispiel. Frankfurt, wo es auch einerseits sehr, sehr viele, sehr hohes Maß an Liberalität und auch an kosmopolitischem Bewusstsein gibt, andererseits aber auch ganz schön viel rechte Polizisten offenbar in den Strukturen stecken, gibt es ja eine Imagefrage, Polizei. So. Und gleichzeitig gibt es aber mittlerweile in den ermittelnden, in den hochrangigen Dezernaten, gibt es inzwischen Polizisten, und da habe ich halt einen hohen Respekt, die wirklich auch ein soziales Anliegen haben und bestimmte Dinge. Zum Beispiel auch Rechtsnationalismus, jetzt wie das aufgeklärt wurde, da muss ich schon sagen, Hut ab vor diesen Polizisten, die wirklich in der Ermittlungsarbeit kein Feierabend machen.
Also es geht dir darum, gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken anzugehen.
Ja, absolut, absolut. Also dieses Lagerdenken, das ist überhaupt nicht meins. Also das finde ich, also im Sport, sage ich mal, komme ja eigentlich aus dem Sport. Ich bin natürlich Fan von Dingen, und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln, seid Fan von Sachen, aber versucht nicht in eine Lagermentalität reinzurutschen, weil das verändert euren Geist, das verändert eure Mentalität extrem. Das verändert sie extrem, und das ist eigentlich irreparabel. Wenn man da erstmal gelandet ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Ganz schwer. Wenn ich jetzt rechtskonservative Leute treffe, die nur wirklich weit weg von mir sind, ich habe trotzdem noch Respekt vor diesen Leuten, weil die repräsentieren für mich noch Werte, auch wenn es nicht meine sind, aber sie repräsentieren Werte. So, ja. Dann gibt es natürlich irgendwo eine Grenze. Wenn es dann irgendwo in die rechtsnationale Nazi-Querdenker und die ganze Szene ist, das ist, ne, dann hört es auf. So, ne? Aber ich finde immer noch gut, dass wir einen Dialog suchen und dass wir versuchen zu vermitteln und dass wir versuchen zu reden, dass wir versuchen uns zu erklären. Das ist, glaube ich, die Basis und das muss man immer wieder klar machen. Wir sind ein privilegiertes Land, glaube ich, und das versuche ich meinen Kindern auch zu sagen. Leute, es gibt auf diesem Planeten gibt es vielleicht noch 10, 12 Länder, die auf dem Level sind.
Hast du Erfahrungen gemacht mit Schülervorstellungen?
Wir hatten Schülervorstellungen schon, ja, habe ich auch gemacht, auch in Hamburg. Ist jetzt aber schon bestimmt 3, 4 Jahre her, ja.
Und wie war die Resonanz?
Ich überlege gerade, welcher Film das war zuletzt. Die Resonanz war super, weil die waren überrascht davon, weil das ist natürlich, hat natürlich auch was damit zu tun. Das weiß ich natürlich von meinen Söhnen, die in dem Alter sind, dass Fernsehen im Regelfall nicht die Bedeutung hat bei so einem jungen Publikum. Fernsehen ist irgendwie alt geworden. Mittlerweile verändert sich das jetzt gerade wieder, wie ich jetzt erfahre, seit einem Jahr. Deswegen sind solche Schülerveranstaltungen natürlich toll, wenn man dann einen Fernsehfilm da präsentiert und man kommt mit einem Thema um die Ecke, womit die gar nicht gerechnet haben, weil die sind gar nicht darüber aufgeklärt gewesen, dass es eine ZDF-Reihe gibt, Nachtschicht, wo es knallbunt losgeht und nichts erwartungsgemäß an der Stelle ist, wo man denkt, wie ZDF-Krimi sein müsste. So, ne?
Es geht in den Filmen immer um Freundschaft, Vertrauen, Verrat, Verzweiflung, Schuld. Wenn man deine Filme ansieht, fällt ja auf, wie du mit den großen Gefühlen umgehst, nämlich ganz unpathetisch und schnörkellos.
Ja, ich glaube, also das überlasse ich dann lieber der Sichtweise oder der Wahrnehmung und der Wirkung, die Zuschauer eigentlich selber entwickeln. Das muss eigentlich funktionieren über die Strecke und nicht in diesem Moment Gefühle so stark zu exponieren und so stark darzustellen. Ich glaube, das funktioniert anders und ja, ich glaube, das ist die Summe der Narrative, die wir in so einem Drehbuch oder beziehungsweise in so einer Inszenierung dann mit Glück hinbekommen und ich glaube, dass das dann viel stärker funktioniert über Timing-Fragen und über andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Das muss man nicht so erspielen.
Und das richtige Format ist der Krimi dafür?
Also es gibt so viele Topi, die untergebracht werden können im Genre des Thrillers oder des Polizeifilms oder des Noirfilms. Und das ist von Anfang an mir klar gewesen, für mich jetzt, in meinem Weg, weil ich bin nicht darauf angewiesen und ich möchte das auch gar nicht machen. Ich möchte nicht so vordergründig so Themenfilme machen. Es gibt ja gesellschaftliche Themen, die mich natürlich extrem interessieren, also sowohl, sagen wir mal, Thema Armut, Sozialpolitik, ganz besonders Diversity, Rassismus und so, die haben mich nun stark geprägt in meiner eigenen Jugend und so. Und von daher sind das natürlich die Themen, die ich da unterbringen möchte. Aber ich möchte sie nicht als Themenfilme machen. Ich habe nicht so ein Interesse dran, jetzt zum Beispiel das Thema Migration nur über eine Opferhaltung abzuhandeln. So, das ist sicherlich preisverdächtig, wenn man das gut macht. Aber ich finde es zugleich nicht der Weg, der mich jetzt erzählerisch interessiert. Das heißt, dass ich irgendwie jetzt ein Migrationsopfer oder ein Einwanderungsopfer oder ein Flüchtlingsopfer nur vor dem Hintergrund eines Tatorts oder eines Polizeifilms zu erzählen, wo dann sozusagen unsere Helden dann tatsächlich auch die Helden sind, die dieses Opfer dann retten, das ist eigentlich so ein bisschen so das 0815-Erzählschema und das hat mich noch nie interessiert. Das ist jetzt sehr polemisch, ein bisschen runtergebrochen, ist mir schon klar. Aber ich will damit nur sagen, das ist ja korrekt, das ist ja auch gut, das so zu machen. Aber das ist jetzt so, ich habe immer geschaut oder habe versucht zu sehen, wie kann ich innerhalb von einem Drehbuch, wie kann ich innerhalb von einer Grundidee, kann ich die Normalität installieren? Also wie kann ich gesellschaftliche Realität unterbringen, ohne dass ich sie sozusagen nach vorne schiebe und sage, hier, da liegt mein Fokus, liegt jetzt auf dieser Problematik. So. Und es geht mir immer um die Selbstverständlichkeit. Und wenn dann meinetwegen jetzt ein Journalist sagt, ja, Herr Becker, warum haben Sie denn jetzt wieder einen türkischen Gemüsehändler? Dann kann ich nur sagen, hör mal zu, ich komme aus St. Pauli oder ich komme aus Kreuzberg oder ich komme hier aus dem Nordend Frankfurt, wo wir gerade sitzen. Da gibt es 50 türkische Gemüsehändler. War die Rolle nicht gut? Dann sagt der Journalist, ja, doch, die Rolle war gut. Habe ich gesagt, ja, mehr wollte ich ja gar nicht. Also es geht mir darum, die Echtheit oder die Wahrhaftigkeit von einer Figur, auch wenn sie fiktiv ist. So, und die Normalität bedeutet, dass ich einfach sage, gut, wir haben eine Einwanderungsgesellschaft und warum ist es verdammt nochmal nicht möglich zu sagen, auch ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Gemüsehändler, ein Taxifahrer, ein Busfahrer, vollkommen egal jetzt, wer wo wie herkommt. Wir haben eine ganz normale gesellschaftliche Entwicklung. Wir sind ein Einwanderungsland, was lange geleugnet wurde. Und da möchte ich diese Figuren auch nicht so erzählen, dass sie sich legitimieren müssen über ihre Hautfarbe, warum sie mit ihrer Hautfarbe in dem Job, der ihnen vom Drehbuch zugewiesen wird, sich jetzt zu legitimieren. Das finde ich total grotesk. Das finde ich total albern. Das will ich gar nicht.
Die Personen in deinen Filmen sind sehr differenziert gezeichnet. Also die korrupten Polizisten haben oft nachvollziehbare Gründe, warum sie so agieren, wie sie es tun. Die Kriminellen haben oft trotz aller Untaten sympathische Züge. Ich habe mich gefragt, bist du ein Menschenfreund? Selbst mit Kriminellen gehst du in gewisser Weise liebevoll um?
Ja, schon auf eine gewisse Weise. Was ist, ich würde mal so sagen, es hat ja was mit der eigenen Lebenserfahrung zu tun. Und ich habe ja nun 35 oder 38 Jahre auf St. Pauli gelebt, habe da 8 Jahre lang eine Bar gehabt, mein ganzes Studium und habe nun wirklich mit Leuten zu tun gehabt. Sagen wir mal so, das ist relativ unbegrenzt gewesen, mit wem ich zu tun hatte, einfach jetzt durch diese Bar auch. Und wenn du so viele einzelne Schicksale kennenlernst und so viele unterschiedliche Figuren, dann lernst du einfach auch ganz schnell, nicht immer sofort alle zu verurteilen. Selbst die von denen man jetzt so sagen würde, gut, das ist jetzt für mich nicht nur grenzwertig, sondern es sind auch Kriminelle und so weiter. Aber du lernst so viel Leben kennen, dass du, glaube ich, dann ein bisschen eine andere Weisheit gegenüber den Menschen kriegst.
Ein anderes Thema, wie gehst du mit Gewalt um, mit der Darstellung von Gewalt? Für mich ist das ein schwieriges Thema, diese zunehmenden Gewaltdarstellungen, gerade auch jetzt in der Pandemiezeit, viel Fernsehen geguckt, viele Krimis geguckt, ein Overkill an Krimis und Gewalt. Und gerade in einer Zeit, wo man sieht, die Gesellschaft verroht zunehmend.
Ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Ich kann nicht behaupten, dass ich gewaltfreie Filme erzähle. Sag mal so, ich versuche aber nicht, ich versuche einen Weg zu finden, Gewalt schon als Teil eines Thrillers zu erzählen, weil das natürlich auch Teil des Films und Teil der Dramaturgie und Teil, also dazu gehört, sage ich jetzt mal. Aber ich versuche nicht, das so, so krass unnötigerweise darzustellen. Sondern es hat für mich immer ganz stark was damit zu tun, ist das Teil der Story und vor allen Dingen ist es Teil der Figur, die da handelt. Und dann frage ich mich, wie viel Gewalt muss ich davon sehen, wenn es notwendig ist. Aber ich stelle das vorher schon auch nochmal in Frage, ob die Gewalt nötig ist, ob Gewalt nötig ist, überhaupt zu zeigen, auch das. Also es gibt ein Spektrum sozusagen von links nach rechts, was man für sich selber durchdekliniert. Und da versucht man dann irgendwie einen Punkt zu finden. Und dann gibt es manchmal Entscheidungen, ja, da ist Gewalt und zwar auch Gewalt wirklich nötig, weil die Gewalt wertet jetzt gerade was, was wichtig ist, um nachher zu einem anderen Schluss in der Story zu kommen. Aber nicht zwingend. Also es ist immer auch ein bisschen eine moralische Frage, ganz klar. Es ist natürlich nicht zum Selbstzweck, weil wenn man da nach der Frage vorhin von dir mit jugendlichen Zuschauern, es muss nicht sein, dass Gewalt zum Selbstzweck ist. Also es ist für mich nie jetzt wichtig, dass ein Film eine überproportionierte oder wie auch immer, dass so eine starke Gewaltwelle da drin ist, nur weil das vermeintlich jetzt Zuschauer am Leben hält oder überzeugt, oder das ist nicht der Fall.
Soweit Lars Becker. Und hier bei uns im Studio die Frage jetzt an Katrin Ehrlich, die Leiterin des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals. Wie hältst du es mit der Gewalt im Kriminalfilm?
Ich finde, das hat Lars Becker wirklich gerade sehr, sehr treffend wiedergegeben oder besprochen. Solange, also man muss abwägen, und solange Gewalt nur gezeigt wird, wie ich schon am Anfang sagte, um Gewalt zu zeigen, aber nichts weiter zu erzählen und auch nichts über eine Figur zu erzählen oder über ein Motiv oder einen Charakter zu erzählen, finde ich es oft überflüssig. Ich brauche auch die Bilder nicht. Die Gewalt entsteht ja bei mir ganz oft, oder die Bilder der Gewalt entstehen ja im Kopf, und ich muss sie nicht sehen, ich muss kein Blut spritzen sehen, sondern die Fantasie ist ja meistens doch auch ziemlich schrecklich, die man so hat, und ich brauche die direkten Bilder nicht.
Haben die Macher der Fernsehkrimis eine besondere Verantwortung?
Ich finde auf jeden Fall, und ich finde auch, dass das... also gerade in der Regie sollte man das doch auch hinbekommen, die Bilder eben im Kopf entstehen zu lassen und nicht einfach nur ganz platt Blut spritzen zu lassen oder irgendwelche Knochen knacken zu hören.
Also. Kannst du dir das erklären, warum das immer mehr wird? Also die Macher, jetzt die Drehbuchautoren, Produzenten bieten an die Fernsehanstalten, die Redakteure sagen ja oder mehr davon, oder warum sagen die Redakteure dann nicht weniger davon? Kannst du das?
Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich befürchte, dass da wieder mal die Quote ein Thema ist. Diese Gewaltbilder sind ja sehr starke Bilder, und man hofft, oder ich weiß aber nicht, ob es funktioniert, hofft, glaube ich, Zuschauer zu binden, indem man sie mit solchen Bildern fesseln oder festhalten will, weil ja doch auch sehr viel umgeschaltet wird. Und es ist aber jetzt meine persönliche Erklärung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Für mich funktioniert es nicht. Ich schalte ab.
Ja, deswegen habe ich dieses schöne Wort Verantwortung ins Gespräch gebracht. Haben die Verantwortlichen Verantwortung dafür, dass weniger Gewalt gezeigt wird? Ja? Also frommer Wunsch, wir werden uns das nächstes Jahr wieder angucken und werden wieder darüber befinden, ob sich vielleicht irgendetwas geändert hat. Ja, nächstes Jahr Blick in die Zukunft. Was ist in Zukunft wichtig? Was möchtest du ausbauen, verstärken, erfinden?
Durch das Corona-Jahr ist man sehr bescheiden geworden. Ich muss gestehen, dass ich jetzt erstmal hoffe, dass im nächsten Jahr das irgendwie wirklich stattfindet. Dass aber auch zum Beispiel diese Erfahrungen, die man in dieser Pandemie gemacht hat, sich vielleicht auch schon in den Filmen spiegeln. Dass man jetzt nicht ständig über Corona spricht, das haben wir ja in diesem Jahr schon oft genug, aber dass es vielleicht klug oder hinterfragt oder reflektiert auch mit dem Thema umgegangen wird, weil die Pandemie hat ja auch unsere Gesellschaft sehr verändert. Und da bin ich sehr gespannt. Oder auch ganz banal, ob man sieht, ob die Drehs unter Corona-Bedingungen erfolgt sind oder ob das noch ein Vor-Corona-Dreh war. Oder da bin ich gespannt. Das soll natürlich nicht das Hauptthema sein. Und nach wie vor hoffe ich einfach, dass spannende und vor allen Dingen überraschende Produktionen im Wettbewerb sein werden.
Ich möchte noch mal gerne auf die Schulklassen kommen. Planst du da eine Ausweitung? Also mir erscheint das besonders wichtig, auch die Jungen damit zu befassen oder auch zu konfrontieren, wie man
das
will.
Ist mir ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, weil ich auch mir wichtig finde, dass man jungen Menschen vermittelt, dass es auch zum Beispiel im Fernsehen Qualität gibt und dass es gute Filme gibt und dass man sie da ein bisschen heranführt oder schult. Und in diesem Jahr zum Beispiel hatten wir auch ein Schulprojekt avisiert, aber natürlich aufgrund des großen Unterrichtsausfalls und diesen Corona-Bedingungen ist das leider nicht zustande gekommen. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich es ganz, ganz wichtig finde. Und vielleicht machen wir dann im nächsten Jahr einfach noch einen Film mehr für Schüler oder vielleicht fällt uns noch einfach etwas ein, wie man einfach gute Filme an junge Menschen heranbringen kann.
Welche Farben wird es noch geben? Ich sage jetzt mal Farben. Und nach den diesjährigen Erfahrungen, Online-Angebote, selbst wenn das Festival wieder im Saale stattfinden wird.
Ja, wir werden natürlich wieder ein reicheres Rahmenprogramm bieten können. Ich möchte auch wieder den Doku-Crime-Abend auf jeden Fall veranstalten, vielleicht auch nochmal eine Podiumsdiskussion initiieren mit wichtigen Menschen aus der Branche. Also wir haben schon sehr viele verschiedene Ideen. Jetzt muss man erstmal gucken, ob sich das alles so weiterhält und ob wir tatsächlich stattfinden können. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch.
Also unverdrossen, Katrin. Ja. Und du hast es gut vor, ihr habt es gut vor. Ihr seid so richtig angefüttert. Es könnte glatt so weitergehen jetzt. Ja. Müsst ihr noch ein Jahr warten. Genau. Und last but not least, nochmal zu dem Frauenthema, das dir ja sehr wichtig ist. Was ist denn erreicht worden? Was möchtest du selbst noch erreichen? Was kannst du machen?
Also wir achten sehr darauf, dass auch Frauen Regie führen, weil gerade im Krimi-Genre war es ja lange so, dass wirklich nur Männer Regie führten und man immer gesagt hat, Frauen können keine Krimis, was ich einfach einen völligen Quatsch finde. In diesem Jahr haben wir immerhin schon 3 Frauen von 10 Filmen. Da werden wir weiter drauf achten, aber mir, wie gesagt, sind auch die Frauenrollen, gerade in den Krimis, sehr, sehr wichtig, dass sie starke Frauen sind, dass es auch mal Frauen sind, die Täter sind oder dass es auch mal Frauen sind, die nicht unbedingt einen starken Mann an ihrer Seite brauchen. Also da gibt es noch gerade im Krimi doch auch leider auch in diesem Jahr im Wettbewerb noch sehr viele Klischees und da wünsche ich mir andere Figuren.
Also es gibt noch viel zu erzählen und wir werden das dann hoffentlich sehen. Ja, so viel also zum 17. Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden. Vor kurzem hat es eine heftige Kontroverse über die Aktion Alles Dichtmachen gegeben. Auch in der Film- und Medienbranche waren die Videos der gut 50 Schauspieler heftigst umstritten. Die Pandemie und der Umgang mit ihr, ein Thema, das auch Lars Becker sehr beschäftigt hat.
Ja, ich kann also gerne noch mal einen Aspekt aus meiner Sicht zur Pandemie nennen. Und zwar, ich glaube schon, dass einfach natürlich die Gesellschaft jetzt geplagt ist. Nach über einem Jahr Lockdown, mehr oder weniger, más o menos, ist klar, dass man irgendwann nervös wird und die Probleme sich auch anhäufen, ökonomische Probleme, Jobprobleme, private Probleme, bis hin zu wirklich extremeren Problemen, die auch in den Bereich von häuslicher Gewalt gehen und so weiter. Also wir haben mit Phänomenen zu kämpfen, die eindeutig auch Resultat dieser Pandemie sind, ohne Frage. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute dann irgendwann nervös werden und dann auch die Maßnahmen der Regierung anzweifeln. Ich glaube nur, dass sie im Prinzip, und das würde ich auch nochmal beharrlich vertreten, ich glaube, dass diese Maßnahmen dennoch alternativlos sind. Sie sind nicht in jeder Entscheidung alternativlos, aber sie sind im Prinzip alternativlos. Und ich glaube, deshalb ist es nicht ungefährlich, wenn die Tendenz dahin geht, diese Bestrebungen innerhalb der Demokratie und die Bestrebungen, diese Corona in den Griff zu bekommen und die Pandemie in den Griff zu bekommen, auch wenn man gerade Learning by Doing machen muss und auch die Medizin muss das machen, ist es nicht ungefährlich zu sehen, wer jetzt bestimmte Kampagnen instrumentalisiert. Und es ist natürlich ganz klar, dass Corona von rechts extrem instrumentalisiert wird. Und das muss jeder, der als Kritiker auftritt, muss in seiner Präzision und Genauigkeit der Kritik wissen, was er zu welchem Zeitpunkt zu sagen hat, um nicht weiter selber instrumentalisiert zu werden. Die Rechten benutzen Corona als Angriffsfläche gegen den Staat, den sie eh demontieren wollen. Und da ist es natürlich irgendwie sehr simpel und sehr einfach, Leute zu catchen und zu sagen, guck mal, du hast doch auch gar keinen Bock mehr auf diesen Staat. Der Staat, der macht, ruiniert dich doch. komm doch mal zu uns. Das ist jetzt sehr polemisch und sehr runtergebrochen, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass das so eben auch funktioniert. Und da ist der Übergang in den schleichenden Rassismus nicht mehr weit. Leider ist es brutal, wenn Leute sich in der Weise nach rechts nicht abgrenzen, weil das ist ein fließender Übergang. Und dieser fließende Übergang, gegen den wehre ich mich natürlich und versuche das irgendwie auch irgendwo ja, zu thematisieren, auch in meinen Filmen, jetzt nicht 1:1, aber das klar zu machen. Und wenn wir uns weltweit eben angucken, wie die Situation ist, und ich kenne die Situation deshalb auch zusätzlich noch, weil ich war letztes Jahr noch 2 Monate in Südamerika, weil eben auch familiär da Teile meiner Familie sind. Und die Situation ist brutal, wenn man das sieht in Sao Paulo oder auch in Rio, wenn man das sieht in Caracas, wo eben ein Teil meiner Familie herkommt, meine Mutter, dann ist das brutal. Das ist brutal zu sehen, was in den Favelas und in den Ghettos passiert. Und da kann mir kein Mensch mehr erzählen, dass der Zusammenhang zwischen Armut und den Auswirkungen von der Pandemie, in der Brutalität des Sterbens, dass das nicht der Fall wäre. Das macht mich wütend, wenn Leute an dem Fakt einfach so vorbeigehen. Und die Toten, die wir haben und die Übersterblichkeit, die wir haben, die wir ganz besonders in anderen Ländern haben, ganz brutal jetzt in Indien auch, wenn diese Übersterblichkeit aufgerechnet wird gegen andere sozialpolitische Dramen, die wir im Moment haben, wenn man anfängt, Tote gegen Tote zu rechnen, das finde ich total amoralisch. Und ich finde, dass wir ganz schleunigst gucken müssen, dass wir aus dieser Art der Diskussion rauskommen. Dass wir einen anderen Diskurs führen, dass wir einen redlichen Diskurs führen. Man kann jederzeit sagen, pass mal auf, ist denn die Maßnahme, die die Gastronomie jetzt trifft, ist das die richtige Maßnahme? Was können wir denn machen? Ganz präzise. Kann man doch machen. Gar keine Frage. Aber nicht bitte auf dem Hintergrund von so einer Verächtlichungmachung und Verhöhnung der Zustände, die wir auch haben.
Lars Becker. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche dir alles Gute und dass du dich jetzt gut erholst nach dieser strapaziösen Zeit, Wochen, Monate. Katrin Ehrlich, danke.
Dankeschön.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Dann auch die lange Fassung des Gesprächs mit Lars Becker, in dem er unter anderem über seinen Dauerbrenner Nachtschicht spricht. Und noch ein Hinweis, ja, für alle, bloß nicht vergessen, noch ein Hinweis für alle Filmfreunde. Am 16. Juni öffnet das Caligari wieder. Endlich, wie lang haben wir darauf gewartet? Das Programm steht zeitnah auf wiesbaden.de/Caligari. Vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Jutta Schostak mit einem Song des gerade 75 gewordenen Udo Lindenberg. Und da es in dieser Sendung schon mal um St. Pauli ging, hören Sie jetzt Reeperbahn.